Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal, Folge 28. Ich bin Diana und in dieser Folge reise ich nach Ahrbrück, um die Künstlerin Angelika Furth in ihrem Haus zu treffen. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass fast in jeder Folge vom Podcast 89 Schritte die Frage kommt, wo warst du in dieser Nacht, an dem Morgen oder wo hast du die Flut erlebt, wie hast du über die Flut erfahren? Ich glaube, das ist eine sehr verbindende Frage für uns alle und eine Frage, die wir immer weiter stellen. So beginnt auch unser Gespräch mit Angelika.
Wir haben natürlich, wir haben es auch gar nicht gemerkt. Also wir haben, es kam kein, also ich habe keine Sirenen gehört an dem Abend, gar nichts. Ich habe nur gesehen, dass der Kesselinger Bach sehr viel Wasser hat und bin dann runtergelaufen zu unserer Nachbarin, weil die schon ein bisschen älter ist und habe gefragt, wie es ihr geht. Ah, sie hat, ja, also wahrscheinlich wird der Keller wieder was abkriegen, aber sonst wird da nichts sein. Und wir sind dann hoch, dann war kein Strom mehr da, dann war kein Telefon mehr da. Wir sagten, okay, das wäre halt diesmal, ist es was Größeres, ne? Und haben uns dann aber so irgendwie mit den Nachbarn verständigt und am nächsten Morgen, so, ja, ich weiß nicht, so um 8, haben wir dann gesagt, und wie sieht's aus bei euch? Ja, alles soweit halt kein Strom und kein Telefon und ne, gar nichts. Und dann kam die Nachbarin von unten hoch und hat gesagt, ab Ganzbrück sitzt in der Grundschule und die haben nichts mehr, da ist alles zerstört. Und das ist also, und die brauchen alles, die müssen alles, die haben gar nichts mehr. Ne? Da hat man natürlich überlegt, was macht man jetzt? Dann habe ich alles, was ich so gefunden habe, wo ich dachte, was die Leute jetzt brauchen können, ohne viel zu überlegen, das macht man ja dann nicht. Ne? Von Bettzeug bis Besteck, alles dabei. Obwohl man natürlich im Nachhinein sagen muss, was sollen die mit Besteck? Die haben kein Haus mehr, ne? Aber gut, es ist halt so. Und dann sind wir da runter und dann saßen die da und das war, also es war ein Anblick, das war fürchterlich. Das war irgendwie, also man hat das Gefühl gehabt, man muss sofort helfen. Aber das war dann auch irgendwie eine merkwürdige Situation. Waren schon wieder welche da, die da auch mitgemacht haben und vorbereitet und alles. Und dann hat man eigentlich nur gestört. Und ja, dann bin ich wieder heimgegangen. Hab nur überlegt, was ich noch machen kann. Hab dann versucht, noch mal meine Tochter zu erreichen. Die lebt in Berlin. Aber es ging halt gar nichts mehr. Ne? Und dann bin ich am nächsten Tag bin ich runter, hab gesagt, so, ich jetzt helfe ich hier. Egal was, ich mache jetzt irgendwas. Ne? Und so bin ich dann in der Küche gelandet. Und ja, da bin ich da fast ein ganzes Jahr geblieben.
Also du hast zwar Essen vorbereitet die ganze Zeit.
Gekocht. Ja, also am Anfang hatten wir haben das Glück, in Anführungsstrichen gehabt, dass der Penny auch betroffen war. Das hört sich jetzt blöd an, aber da war natürlich dann viel Material, das man verwenden konnte. Ne? Und damit wurde halt gearbeitet. Alles, was es so gab, wurde halt genommen. Da sind dann Unmengen von Pfirsichen und Tomaten. Und also es war alles nur gestapelt und keine Kühlung. Und dann musste man gucken, wie man alles irgendwie verarbeitet. Ne? Wir hatten dann den Koch, den Daniel Stein, der dann auch das Fleisch, das bei Olszewski zum Beispiel noch in der Kühlung lag, das wird auch alles raus. Es wird alles verbraucht, was es gab, damit man die Leute versorgen kann. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, wir waren schon ganz am Anfang ziemlich früh eine relativ feste Gruppe von Helfern, also aus dem Ort hier und umliegenden Orten. Erst in der Grundschule, dann im Versorgungszelt und dann sollte eben das Zelt geschlossen werden. Und wir haben über ein Jahr zusammengearbeitet und dann haben wir überlegt, da muss irgendwas bleiben. Also das kann nicht einfach nur so ein Jahr gewesen sein, das dann eben vorbei ist, sondern ja, am Schluss kam eben die Idee, dass jeder sein Lieblingsrezept mal aufschreibt und aber auch macht. Also die wurden auch angefertigt, die Salate und alles. Und auch im Zelt dann für alle in großen Mengen. Und das wurde dann aufgeschrieben und fotografiert und dann musste ja ein Vorwort hin. Und dann kommt man natürlich, wie es so schön heißt, vom Hütchen zum Stöckchen. Man fängt irgendwo an und denkt, naja, kurzes Vorwort. Und dann kommt immer mehr und immer mehr und man erinnert sich an viele Sachen erst im Nachhinein so richtig, ne? Wie beeindruckend das war, wie es einen eigentlich auch mitgenommen hat, die Leute, die man vorher gekannt hat, so zerstört zu sehen. Also einfach, das war ganz merkwürdig. Meine Schwester kam nach 14 Tagen her, hat geholfen und hat gesagt, ihr habt alle denselben Augenausdruck. Also die Augen waren alle gleich vom Ausdruck her. Also es war alles ein Blick. Und das ist mir natürlich selber nicht aufgefallen, den anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber ich denke, wenn einer von außen dazu kommt, sieht das ja nochmal anders. Ja, und deswegen habe ich dann halt, haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Buch und schauen mal, was draus wird. Und ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ja, man hat es auch gemerkt, die haben ganz viel Süßes gebraucht. Das war wirklich. Es war einfach wichtig und deswegen, wir haben ja jemanden gehabt, der hat jeden Tag gebacken. Der hat also wirklich 250 Kuchen gebacken. Und die waren auch weg. Also man hat auch gemerkt, die Helfer, die haben das gebraucht. Auch Süßigkeiten, wenn so an Weihnachten hat man ja Berge von Süßigkeiten und Weihnachtstüten und was weiß ich. Das war ganz wichtig. Das ist halt Nervennahrung. Hört sich immer ein bisschen blöd an, aber es ist so. Ja. Kaffee und was Süßes, das war der Renner.
In der Flut.
Nach der Flut.
Nach
der Flut.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich habe schon immer gern gekocht und wir machen auch große Mengen nichts aus. Und
was sind deine Lieblingsrezepte, jetzt, was im Buch steht? Was hast du am besten gekocht und am liebsten?
Am liebsten. Ich muss ja immer das machen, was ich gerade da habe. Deswegen, also was immer das Spannendste war, war der Teufelssalat, weil da hat man immer das genommen, was man gerade in der Kühlung gefunden hat. Und die größte Herausforderung war rote Beete. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kilo wir hatten. Wir haben Sachen kreiert, die gab es vorher garantiert noch nie. Aber jeder, und so kam auch jeder irgendwo an seine Grenzen, finde ich immer ganz witzig, oder? Viele Freunde haben ihre Häuser verloren. Und zwei haben leider auch ihr Leben verloren, die waren in Altena. Das war ein altes Haus aus dem 19. Jahrhundert, ganz massiv, also das war eine zweieinhalbstöckige Villa und die wurde einfach weggerissen mit den beiden drin und der Hund war noch dabei und die Tochter, die war im Nachbarhaus, die musste es mit ansehen. Also das war schon ziemlich schlimm und ja. Es ist halt nichts mehr, wie es war, ne?
Und du hast gesagt, dein Atelier hast du auch verloren. Wann hast du das festgestellt, dass du kein Atelier mehr hast? Wie?
Also ich habe Fotos gekriegt, schon ziemlich früh. Ich weiß, also ziemlich früh, ja, so nach 14 Tagen oder sowas. Weil wir konnten am Anfang ja nicht nach Altena. Die Straße war ja zerstört. Das heißt, ich konnte nur abwarten, wann ich wieder hin kann. Und in der Zwischenzeit kam dann aber meine Tochter und die hat dann gesagt, also da ist nichts mehr da. Das ist alles ausgeräumt, da ist alles weg. Und ich hatte dann mit meinem Vermieter noch gesprochen, der hat gesagt, ja, es war natürlich vieles kaputt und naja, und es war halt alles sowieso verschmutzt und dann haben sie halt weggeworfen. Ja, muss man jetzt so nehmen, wie es ist. Ich habe dann die Platte ja nochmal gefunden im Nachhinein, die war dann verarbeitet zur Tür, die Holzschnittplatte. Und ja. Ist halt weg. Es ist schwierig. Es war jetzt ganz gut, dass ich das eine Jahr gearbeitet habe, so wirklich im Tunnel. Aber ich merke auch, dass es jetzt weitergehen muss. Und dass ich letztendlich meine Restlaufzeit ist ja auch nicht mehr so groß. Also ich muss wieder anfangen, sonst brauche ich es gar nicht mehr machen.
War da dein ganzer Archiv da im Atelier oder
Ja.
alles?
Also ich hatte eine Ausstellung vorbereitet, zusammen mit drei anderen. Druckgrafikerin und ich dachte, na, wenn ich dann schon mal alles über Druckgrafik mache, dann nehme ich auch alle meine Platten mit Und habe natürlich die besten Sachen hat, stellt man ja aus. Die anderen Sachen stellt man ja eigentlich nicht aus. Und war halt, es war halt alles weg. Es ist nichts mehr da.
Und ich stelle so fest, auch bei mir, aber auch in den vielen Gesprächen, dass es weiter so dieses Bedürfnis ist, dieses Ereignis irgendwie in die eigene Biografie einzuordnen. Also diese Flut, warum ist eigentlich genau in mein Leben gekommen? Für viele Leute ist das sehr wichtig, für andere nicht so viel, aber es kommt immer diese Frage. Wie ist bei dir?
Ja, also es ist, am Anfang hat man so den Eindruck irgendwie, du verbringst deinen Lebensabend hier in der Region und es ist alles zerstört und du wirst es wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mehr erleben, bis wieder alles so in Ordnung ist. Das ist so ein Gedanke, der so zwischendrin mal kam. Und ich glaube halt, das Merkwürdige, die Kombination von Corona und Flut war, glaube ich, das größte Problem. Weil erst konnte man nichts mehr machen, da war ja dann alles zu. Und genau an dem Wochenende, ich weiß nicht, irgendwie jeder hat so, auch die Hotels, haben gesagt, jetzt können wir wieder anfangen und Corona, das wird besser. Und jeder hat nochmal renoviert und was weiß ich. Und sich vorbereitet auf das, genau auf dieses Wochenende. Und genau da kam die Flut. Also das ist irgendwie, das war schon sehr merkwürdig. Und wie gesagt, das konnte sich wirklich keiner vorstellen, dass sowas passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es in der Form nochmal passieren wird.
Glaubst du nicht?
Glaube ich nicht. Weil die Konstellationen völlig anders sind. Weil wir halt diese ganzen Campingplätze ja nicht mehr haben, zum Beispiel. Das hat ja viel ausgemacht. Ja, wo sich das Ganze aufstaut. Also Wasser allein ist glaube ich, Wasser allein ist was anderes als das, was wir da hatten, diese Mischung von allem, was es so gibt. Ne?
Ja. Und was hat die Flut so weggespült vom Ahrtal? Was ist dein Gefühl jetzt? Du hast so viele Leute getroffen. Was ist weggespült worden?
Tja. Also so das Gefühl, dass man in einer schönen Gegend wohnt. Dass jetzt einfach die ganzen Orte, wenn man da durchfährt, dass man einfach, das sind nicht mehr dieselben Orte. Es sind auch nicht mehr dieselben Menschen. Das ist klar. Weil die Flut hat mit jedem was gemacht. Wie soll ich das sagen? Also ich vermisse so manche Punkte, wo man, das sind so Fixpunkte, die man hatte im Tal. Ja, man fährt hin und sagt, ja, da ist das. Und du biegst jetzt hier, Altenburg ist das beste Beispiel. Der Weg zum Jugendbüro, das ist jetzt hinten an der Schule. Und da gibt es eine Straße, die erste rechts. Und da standen immer Häuser. Und ich habe mich immer über das rosane Haus aufgeregt. Aber ich wusste genau, da hinten muss ich dann abbiegen. Ne? Und jetzt sind die weg. Und dann überlege ich jedes Mal, wo ich abbiegen muss. Oder ja, ich weiß, so der Ortskern von Abrück ist eigentlich auch zerstört. Ne? Da fehlen ja bestimmt auf der einen Seite 4 Häuser, auf der anderen Seite sind bestimmt 3 weg. Dann vorne das eine Haus, die 2 Häuser, wo die 7 Toten sind. Die Schule wird, diese ehemalige Schule bzw. das Pfarrhaus ist zerstört, soll ja abgerissen werden. Die Kirche steht auf der Kippe, was damit passiert. Es ist einfach so, die gewohnte Umgebung ist nicht mehr da. So dass, also man fühlt sich immer noch heimisch, muss ich sagen, aber es ist anders.
Und es bleibt dieses Gefühl, also dass es...
Weil es eben, also wir haben glaube ich in Abrück noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir bei uns das Ganze relativ zügig abgewickelt wurde, ne? Dass man halt wirklich einen Unterstützer oder einen Helfer hatte, der alles koordiniert hat, der gesagt hat, hier die Helfer, die jetzt kommen, die gehen jetzt in dieses Haus und wenn das Haus fertig ist, gehen wir ins nächste. Und so wurde es ganz konsequent abgearbeitet. Ich glaube, das war ein großer Vorteil. Deshalb sind wir schon relativ weit, wobei, das ist alles relativ. Jetzt sind einige dabei, gerade in Altenburg, eine Bekannte, die gesagt hat, ich baue da zwar wieder auf, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich wieder einziehe.
Ja. Das ist genau die Frage. Bleiben die Menschen, weil wie lange kann man mit so einer zerstörten Umgebung wohnen eigentlich?
Ja.
Ja, ich glaube, diese Frage bleibt einfach offen.
Ja, klar. Es sind auch viele weg, aber viele sagen auch, also Begane von uns, die sind jetzt in Gilsdorf, die haben in Laach ihr Haus komplett verloren. Und die hat gesagt, mir fehlt die auch. Also die, das fehlt mir einfach. Aber ich möchte auch nicht mehr runterziehen. Das ist, kommt eigentlich auch nicht mehr in Frage. Aber sie fehlt mir trotzdem. Ja, es ist einfach von der Dimension her immer noch unbegreiflich, weil es eben eine ganze Region betroffen hat. Ne? Und wenn man das dann mal so von Ort zu Ort durchgeht, gerade zum Anfang kein Bäcker, kein Metzger, die ganze Infrastruktur zerstört, das ist ein Einschnitt, das ist unglaublich. Und ich mache ja viel mit Senioren und einer von den Senioren hat gesagt, das ist schlimmer als der Krieg. Weil da hat schon mal ein Haus getroffen oder so, aber hier ist ja alles kaputt.
Was hilft den Menschen? Was ist dein Eindruck, wenn du so mit Menschen arbeitest? Was hilft nach der Flut?
Reden hilft ganz viel. Also das merke ich. Das ist, ich mache ja mittwochs immer noch dieses Dorfcafé und das sind halt viele Senioren, so mit 80er. Und die freuen sich tierisch drauf, wenn sie da mal wieder sind und einfach reden können. Also viele sagen dann, ja, da müssen wir mal ein Programm machen, aber das wollen die eigentlich gar nicht. Die wollen einfach nur reden.
Kuchen, Kaffee und Kuchen, reden.
Ja, genau. Und das ist genau simpel, das, was... Jetzt wollen sie mal... Wir werden wahrscheinlich in die Freilichtbühne nach Schulten mit den Senioren fahren. Das haben sie jetzt überlegt, das wäre mal was. Ich denke auch, die Gemeinschaft macht da viel aus. Und es haben sich ja Leute getroffen, die sich sonst nie getroffen hätten. Das merke ich ja bei den Küchengeistern. Wir sind eine Gruppe, wir haben uns vorher nicht gekannt. Obwohl die ja im selben Ort wohnen zum Teil. Also das ist unglaublich.
Das ist das Besondere, wo ich so bei vielen höre, dass auf einmal eine neue Gemeinschaft entsteht.
Ja,
also, dass
Ja, auch von den Helfern, die dann immer anrufen, ich bin jetzt gerade da und komme dann morgen mal vorbei zum Frühstück oder na, egal, wo die herkommen. Oder wir haben einen Helfer, der kommt aus Aulendorf, das ist unten im Bodenseekreis und dann fragt er immer, du, was soll ich denn mitbringen? Magst du mal wieder Maultaschen? Dann gibt es mal wieder Maultaschen bei den Senioren. Oder, es ist halt, es fährt immer noch einer rum, der Michael Genn von A-Hilfe, der ist auch unheimlich rührig und ist jedes Wochenende da und versorgt noch ältere Leute mit Lebensmitteln. Und es ist schon beeindruckend, was da kam und was auch geblieben ist letztendlich.
Und was hilft dir persönlich, also durch diese Zeit zu gehen?
Also am Anfang hat mir wirklich die Arbeit geholfen. Ich bin morgens da runter, abends wieder heim und war in meinem Tunnel. Ne? Und jetzt muss ich gucken, dass ich wieder anfange, was zu machen. Ich bin
Kreatives.
Ich muss jetzt wieder kreativ werden. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt loslegen. Und das hilft mir jetzt auch. Und meine Enkel helfen mir natürlich auch. Das ist, ja, wenn die nicht da gewesen wären, da wäre schon... Da wären wir ganz schön in ein Loch gefallen.
Das fand ich sehr interessant, was deine Schwester gesagt hat mit dem Blick. Mhm. Das habe ich zum ersten Mal so gehört jetzt. Mhm. Was meinst du, was meinte sie mit diesem Blick? Was war dieser Blick? Was war in diesem Blick?
Ich weiß auch nicht, was ist, müsste ich sie nur mal fragen. Aber es ist wahrscheinlich einfach so dieses... Also, dass man es einfach nicht fassen kann, glaube ich. Ich glaube, das ist eher so der Ausdruck. Also, hat jetzt nichts mit... Ich denke, einfach das Unfassbare. Dass man es einfach nicht glauben kann, was war. Und das ist, glaube ich, schon so der Blick.
Bei vielen Leuten ist es auch so, dass sie sagen, mein Leben vor der Flut, nach der Flut. Gibt es bei dir auch diese Teilung? Oder...
Ja... Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, ich will jetzt sagen, dass man eher merkt, was wichtig ist. So das Bewusstsein hatte ich vorher schon. Das ist, glaube ich, alles kommt automatisch, wenn man älter wird. Aber so jetzt nochmal zu sagen, ich fange jetzt nochmal an, oder fange ich überhaupt nochmal an, wieder was Kreatives zu machen oder wieder ein Atelier zu machen. Weil jeder gesagt hat, du bist jetzt aber schon so alt, fängst du jetzt wirklich nochmal an? Aber eigentlich war ich immer das, was ich wollte. Also ich wollte eigentlich immer irgendwie so eine Kombination, Atelier, Galerie, Kaffee und so, ne? Ging aber nicht durch Beruf, ne? Von meinem Mann. Und dann hatte ich das, also bis aufs Kaffee, aber ich hatte das, was ich wollte eigentlich für 3 Jahre. Ne? Und dann war es halt weg. Und das ist so ein Bruch, klar. Aber ich glaube auch, dass es weitergeht. Und aber ich muss auch sagen, dass Familie mittlerweile also auch wichtiger, schon wichtig ist. Denn auch da muss man sagen, ist die Zeit begrenzt. Wie meine Enkelin gesagt hat, wenn ich groß bin, lebt ihr nicht mehr.
Wie süß.
Ja, aber das ist so. Und deshalb muss man die Zeit, glaube ich, nutzen.
Man muss die Zeit nutzen. Die Zeit nach der Flut. Worte von Angelika Furt in unserem Gespräch Folge 28 vom Podcast 89 Schritte. Was bedeutet für dich, die Zeit gut zu nutzen? Ich wünsche dir und euch allen genau das. Gute Zeit für dich und für die Sachen, die dir gut tun.